Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast von und mit Anne Bucher und heute zu Gast die wunderbare Eva. Eva ist Teilnehmerin der Anders mit Hund Ausbildung, steht kurz vor ihrem Abschluss. Eva ist für mich der Profi in Sachen Hundemimik lesen. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde heute mit Eva ganz viel über Hundemimik und Körpersprache sprechen. Ja, Eva, stell du dich doch einfach vielleicht auch noch kurz vor, das, was du von dir erzählen magst. Was machst du, wenn du dich nicht mit Hundetraining beschäftigst? Woher kommst du und wie lebst du?
Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf. Genau, also ich bin Eva. Ich wohne im Moment zweigeteilt, einmal im Raum Harz, wo ich auch arbeite. Ich arbeite an der Uni und mache da gerade meinen Doktor im Bereich Maschinenbau, also was völlig anderes als Hundetraining. Wobei ich finde, da gibt es mehr Parallelen, als man so denkt. Genau. Mhm. Und sonst habe ich mit meinem Partner zusammen ein Haus im Raum zwischen Braunschweig und Hannover. Ja, wo wir gerade ganz viel renovieren, was ich auch sehr viel neben der Arbeit und neben der Trainerausbildung dann mache.
Dich hat zu Anders mit Hund geführt deine wunderbare Hündin Lilly, die im letzten Jahr leider verstorben ist. Und Lilly hat euch das Leben herausfordernder gemacht. Lilly kam aus einem Resozialisierungsprogramm, was genau den gegenteiligen Effekt hatte. Da ist sie in ihrer Tierschutzzeit durchgegangen und dann ist sie zum Glück bei euch gelandet. Und der Grund, dass du so gut Mimik lesen konntest, war ja das Aggressionsverhalten von Lilly gegenüber Menschen. Würdest du das so unterschreiben? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Also Lilly hat uns da ganz, ganz doll sensibilisiert, weil wenn man unaufmerksam ist, direkt die Quittung im Rahmen von Aggressionsverhalten kriegt, dann wird man einfach sehr, sehr aufmerksam. Und da haben sowohl ich als auch mein Partner haben da total viel gelernt. Und es ist einfach total spannend, was man da alles sehen kann.
Lilly hatte vorher gelernt, dass Nähe und Berührungen von Menschen unangenehm sind. Und dass die haben ihr Angst gemacht, die haben sie gestresst, sie hat mit Schmerzen gerechnet, sie hat mit unangenehmen Dingen gerechnet und sie hat sich dafür entschieden, nicht bewusst, das klingt immer so nach dem Motto, so, ich habe mich hingesetzt und dann habe ich mir überlegt, wie entscheide ich, aber sie hat halt gelernt, dass wenn sie sich schnell wehrt, dass es dann weniger wird. Und dadurch hat sie ja nicht sehr viel gezeigt, bevor sie zugebissen hat, zumindest am Anfang und was du am Anfang wahrnehmen konntest. Was hat sie, als sie zu euch kam, bevor sie zugebissen hat, gezeigt? Was konntest du sehen?
Also ganz am Anfang war das wirklich, wirklich nicht viel. Das ging innerhalb von Sekunden und meistens war es ein ganz kurzes Einfrieren, also ein ganz kurzes Erstarren in der Bewegung und die Rute ist nach oben gegangen. Das waren so die Dinge, wo wir das am Anfang ableiten konnten, aber das waren wirklich wenige Sekunden, in denen sich das dann entschieden hat, dass sie uns dann attackiert.
Das heißt, es kam eben kein Knurren, es kam kein Fletschen, sondern Nein. Der Hund wird kurz starr und dann attackiert er. Und das ja auch so, dass es wirklich wehtat, richtig?
Ja, genau. Also in der ersten Zeit, als wir sie bekommen haben, musste sie tatsächlich 24/7 ihren Maulkorb tragen, weil selbst mit Maulkorb sie praktisch für blaue Flecken und für Verletzungen auch gesorgt hat, bis hin zu teilweise auch an den Händen zu aufgeplatzten Stellen oder so. Also sie war da schon sehr vehement und auch dann nicht nur einmal, sondern schon mehrfach.
Für uns war das ja im Laufe des Trainings mit Lilly ganz häufig nochmal Thema, weil als es besser wurde, aufgrund eurer super sorgfältigen Arbeit und vor allen Dingen ganz viel Sicherheit für Lilly, dass sie wusste, was wann passiert, ist es überhaupt besser geworden. Und dann war es so, dass dein Gehirn ganz häufig in Trainingssituationen, wenn Lilly kurz steif wurde, gesagt hat, oh Gott, das ist zu viel für sie. Das heißt, da war ja hinterher auch ganz viel Überwindung bei dir, um diesen Grat rauszufinden. Wie weit kann ich jetzt schon gehen? Wie viel länger ist die Zündschnur? Und wo wird es zu viel? Was waren da so für dich die eindrücklichsten Momente oder das, wo du sagst, das ist mir besonders gut im Kopf hängen geblieben?
Also erstmal, ich fand das selber auch total krass, wo du von Überwindung sprichst. Ich habe bei mir selber auch immer körperliche Reaktionen gemerkt in dem Moment. Das heißt, sie ist steif geworden und ich habe dann immer schon so ein Kribbeln in mir gespürt, was gesagt hat, oh, oh, aufpassen. Also das war wirklich nicht nur in meinem Kopf, sondern das war, ja, ne, das war in meinen Reflexen schon fast angekommen, dass man da dann auch mit einer Reaktion rechnet. Und ja, für mich war das nicht so einfach, da dann auch immer mal was zu wagen. Und da brauchte ich auch immer wieder einen kleinen Anschubs von außen, den nächsten Schritt zu machen. Weil natürlich, man kommt nicht voran, wenn man nicht auch ein kleines Stück die Grenzen der Komfortzone überschreitet. Aber das war bei uns immer ein bisschen ein Drahtseilakt. Und was ich da total spannend fand, mein Freund war da immer ein bisschen mutiger als ich. Und der hat sich da dann das ein oder andere Mal ist dann den kleinen Schritt weitergegangen, weshalb die beiden dann auch ganz tolle Erfolge miteinander feiern durften und ich dann versucht habe, mich da auch ein bisschen dran zu orientieren und auch da immer wieder auf ihre Signale zu gucken, also genau zu gucken, was macht sie mit der Rute, wie bewegt die sich, ne? Ist die Rute zwar hoch, was immer schon so eine gewisse Anspannung bei ihr gezeigt hat, aber bewegt sie sich noch, also ist sie nicht ganz steif zum Beispiel. Also da dann einfach sehr fein zu gucken, und auch ihre Gesamtkonstitution an dem Tag immer zu berücksichtigen, ne? Also war schon viel los oder war es bis jetzt ein entspannter Tag? Auch zu berücksichtigen, wie geht's ihrem Rücken zum Beispiel? Also sie hatte auch HD und Spondylose und an Tagen, wo zum Beispiel das Wetter sehr nass und klamm war, da haben wir dann eher versucht, das, was schon gut funktioniert hat, zu festigen, statt dann da irgendwelche größeren Sprünge zu machen.
Gab es Dinge in Lillis Gesicht, woran du ablesen konntest, wie gerade so das Wohlbefinden-Barometer aussieht?
Also, was man immer bei ihr fand, ich sehr gut sehen konnte, waren die Augen. Also auch die Muskulatur um die Augen. Das heißt, sie konnte so richtig ein bisschen die Augenbrauen hochziehen. Sie konnte die Augen etwas größer und runder machen. Oder wenn sie zum Beispiel ihre Schlecktube hat sie irgendwann sehr geliebt, die haben wir auch ganz viel eingesetzt, wenn sie dann am Schlecken war und die Augen ganz rund und entspannt waren. Also so die Form der Augen und die Anspannung über den Augen, also die Augenbrauen, wohin die sich so bewegt haben, das war für mich auch immer so ein bisschen ein Indikator, wie sieht es da aus.
Finde ich total schön, dass du das sagst. Mir ist es bei der Mini und der Nayeli auch so gegangen, dass die Augen ganz viel gesagt haben. Bei der Mini fand ich die Stirnpartie total spannend immer und den Ohransatz, an dem konnte ich unglaublich viel sehen. Die Mini hatte gefühlt 150 verschiedene Positionen für ihre Ohren und bei der Nayeli war es immer noch ganz viel die Lefzen, also wie viel Spannung ist in den Lefzen. Bleibt zum Beispiel die Lefze so ein bisschen am Zahn kleben, dann wusste ich, es ist kurz vor Holland in Not sozusagen oder hängen die Lefzen ganz entspannt runter. Wenn Lilly so einen Anspannungstag hatte und ihr nur das Vertraute gemacht habt, wie hat sie darauf reagiert? Also konntest du dann im Verlauf des Tages Mimikveränderungen wahrnehmen?
Ich glaube, es war sehr unterschiedlich. An manchen Tagen hat man gemerkt, dass es dann praktisch besser wurde, dass sie in allem wieder ein bisschen weicher wurde. Aber ich hatte das Gefühl, gerade so an Tagen, wo sie halt auch einfach gesundheitliche Probleme hatte, da ist es über den Tag hinweg nicht unbedingt besser geworden. Also sie hat zum Schluss tatsächlich bei Schmerzen auch immer wieder Schutz bei uns gesucht. Das heißt, wenn ihr was wehtat, ist sie angerannt gekommen und wollte fast in einen reinkriechen und hat sich angebuckt. Und daran konnte man halt auch drinnen immer sehen, so sie wollte dann sehr viel Nähe, aber man musste natürlich trotzdem gucken, dass man sie dabei nicht irgendwie bedrängt. Und so dieses, wie sehr sie Nähe eingefordert hat, daran haben wir dann auch immer ganz gut gesehen, wie es ihr so geht. Und bei Schmerzen hatte ich das Gefühl, dass es über den Tag hinweg dann nicht unbedingt besser geworden ist. Ne? Sie hat natürlich Schmerzmedikation gekriegt, aber das konnte leider nicht immer alles abfangen.
Ich finde es nach wie vor Wahnsinn, was ihr alles für Lilly geleistet habt. Also für mich bleibt zum Beispiel total eindrücklich dieses, sie würde gerne zu euch ins Bett und bei euch im Bett schlafen, aber das ging eben nicht, weil sie dann, wenn man sie falsch berührt hat, eben doch wieder attackiert hat. Und ihr habt euer Leben schon sehr für Lilly gestaltet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch was, was ich gemerkt habe, seit sie jetzt nicht mehr da ist. Das merkt man ja, also zumindest ich habe es in der Zeit nicht so bewusst wahrgenommen, aber danach merkt man dann schon, dass manche Dinge einfach anders sind und dass man an manche Dinge auch wieder viel unbedarfter dran geht. Also ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht, aber ich glaube, das ist ein Stück weit auch meine Art. Also ich bin eher Team Overthinker.
Und du bist auch, glaube ich, Team verantwortungsvoll und hast sehr viel Verantwortung für Lilly genommen. Und ich meine, ihr habt da wirklich einen Hund aufgenommen, der in seinem Leben vorher krasse Erfahrungen mit Menschen, die es gut meinten, aber schlimm machten, gesammelt hat. Wusstest du, als Lilly zu euch kam, dass das eine solche Herausforderung wird?
In dem Ausmaß, nein.
Aber du wusstest schon, es wird herausfordernd.
Genau, also wir haben sie aufgenommen und da hieß es, sie hat ein Ressourcenproblem, also Ressourcenverteidigung. Genau, das wussten wir und auch, dass sie da aggressiv reagiert. Aber dieser ganze Aspekt, dass Nähe vom Menschen für sie so schwierig ist und tatsächlich auch später im Alltag für uns das Hauptproblem war, also die Probleme mit den Ressourcen waren, wenn man ein bisschen aufmerksam bleibt, eigentlich kein Problem mehr. Also sie hat uns sogar tatsächlich, wenn sie fertig mit Knabbern war, ihre Knochen gebracht und gesagt, so bitteschön, darfst du jetzt wegräumen. Also das war für uns nicht mehr das, was unser Leben bestimmt hat, sondern halt diese Problematik mit der Nähe und dass das für sie so schwierig ist. Ja, das wusste ich nicht.
Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt mit der Nähe, weil ich glaube, dass uns häufig, also natürlich, jetzt kann man sagen, ach mein Gott, dann kannst du mit dem Hund halt nicht so kuscheln. Aber Nähe entsteht ja nicht nur beim Kuscheln. Nähe entsteht auch, wenn man den Hund an- und auszieht, um Gassi zu gehen. Nähe entsteht, wenn man mal eine Pfote versorgen oder sauber machen muss. Nähe entsteht, wenn man die Treppe runtergelaufen kommt und der Hund liegt irgendwo, wo Flur oder sonst was ist und es ist eng. Das heißt, auch da hast du dir ja ganz, ganz viele Tools erarbeitet, dass du ihr zum Beispiel ankündigst, wenn du an ihr vorbeigehst. Und Lilly hatte ja noch was, sie war extrem im Konflikt und musste dich die ganze oder euch viel im Auge halten. Das heißt, sie hat viel die Nähe gesucht, aber zu Beginn auch ein Stück weit, um sicherzugehen, dass von euch jetzt gerade nichts Schlimmes ausgeht. Das heißt, sie hat die Nähe nicht gesucht aus Freude, sondern sie hat die Nähe gesucht, um sich selber abzusichern. Und das macht ja einen himmelweiten Unterschied. Deswegen, was waren so die drei Dinge, wo du sagst, die waren für uns unabdingbar? Ich bin jetzt gespannt, ob du die nennst, die ich im Kopf habe für euch oder ob du andere nennst.
Unabdingbar im Training meinst du jetzt oder in unsere Alltagstools sozusagen?
Ja, oder überhaupt im Umgang. Genau, die also, Alltagstools.
Routinen und Struktur, das würde ich jetzt mal als eins zusammenfassen. Das war ein Riesending für uns. Und wir haben auch immer wieder, auch im Alltag, auch als es ihr gesundheitlich nicht so gut ging, gemerkt, wie sehr sie das braucht und wie sehr ihr das aber auch hilft, entspannt zu bleiben. Und dann ein Punkt waren auch Ankündigungen. Wir hatten zum Beispiel, fand ich das immer am eindrücklichsten, wir hatten eine Ankündigung dafür, dass wir das Haus jetzt verlassen, weil sie zum Beispiel in ihrer Anfangszeit halt auch versucht hat, einen daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Und zum Schluss war es dann so, wir hatten ein Ritual, wir hatten die Ankündigung, dass wir das Haus verlassen. Und sie lag dann irgendwo und hat kurz den Kopf gehoben, wenn man das Verabschiedungswort gesagt hat und hat dann schon die Augen zugemacht und sich eingemuckelt. Oder manchmal, wenn sie gerade irgendwo stand und wir das dann gesagt haben, hat sie sich umgedreht und ist weggegangen und gesagt, ja, jetzt passiert nichts mehr. Ich weiß, was jetzt kommt. Alles super. Und das hat uns enorm geholfen. Also Ankündigungen und Rituale. Das Dritte. Da muss ich jetzt nachdenken. Also ich würde sagen, in manchen Situationen auch einfach Management. Also es gab Situationen, die wir bis zum Schluss einfach gemanagt haben, weil das für uns nicht der Schwerpunkt war. Oder das waren Dinge, wo wir Managementmaßnahmen gefunden hatten, die für uns gut funktioniert haben einfach. Und gerade mit so einem Hund, das war auch was ich lernen durfte, mit so einem Hund mit vielen verschiedenen Baustellen, muss man sich einfach fokussieren und muss immer wieder hinterfragen, was sind jetzt die Dinge, die uns in unserem Alltag am meisten Probleme bereiten, weil man kann nicht alles an allem gleichzeitig schrauben. Das wird sowohl für den Menschen als auch für den Hund dann einfach zu viel. Und man kommt bei den einzelnen Punkten auch einfach nicht so weiter. Also da auch einfach dann bei manchen Sachen Pause zu machen, bei manchen Dingen. Also eine Managementmaßnahme zu finden, die funktioniert und sich dann auf andere Dinge zu fokussieren.
Ja, und dann mit dem Provisorium zu leben und irgendwann vielleicht sogar festzustellen, hey, das Provisorium ist vollkommen ausreichend, ne?
Ja.
Ja. Ich finde, also mich hat eure Geschichte immer sehr bewegt, weil ich zwischen Lilly und Nayeli einfach unglaublich viele Parallelen gesehen habe und auch zu dem einen oder anderen Pflegehund von uns. Und was ich so schön bei euch fand oder war, dass in diesen Rangreduktions- oder Resozialisierungs- und Rauferprogrammen wird ja häufig Kommunikation einfach unterbrochen, unterdrückt und dadurch eskalieren die Hunde immer mehr, ohne zu kommunizieren vorher. Und das war ja bei euch der Fall. Also sie hat immer weniger kommuniziert, weil sie einfach gelernt hat, Kommunikation wird unterdrückt. Die tut mir vielleicht sogar, wenn ich kommuniziere, wird es nicht wahrgenommen. Vielleicht wird mir sogar wehgetan. Und ihr seid ja dann eigentlich genau den umgekehrten Weg gegangen. Ihr habt ganz viel an Kommunikation gearbeitet. Das heißt, ihr habt ganz viel miteinander im Prinzip eine eigene Sprache und ein eigenes Vokabular aufgebaut. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum du so unfassbar gut hinterher Körpersprache lesen kannst. Was mich interessieren würde, ist, weil ich mich immer dabei erwische, also es ist eine rein neugierige Anfrage, wenn du jetzt im Training, du hast ja gerade hospitiert zum Beispiel bei Trainingstagen in Eutin, und wenn du dann andere Mensch-Hunde-Teams anleitest und du siehst sowas wie ein kurzes Einfrieren, was sagt dein Körper und dein Kopf? Also reagierst du noch drauf und darfst dann einmal durchatmen und sagen, das ist nicht die Lilly, das ist der, ich sag jetzt mal der Sepp, der ist ja ganz anders. Oder ist für deinen Körper und deinen Kopf das ganz klar, das ist ein anderer Hund und ich brauche diese Ängste nicht haben?
Das kommt tatsächlich sehr darauf an, ob ich diese Hunde kenne. Also umso besser ich Teams kenne, umso besser ich Hunde kenne, und umso besser ich einschätzen kann, was bedeutet dieses körpersprachliche Signal bei diesem Hund? Wie groß ist die Palette an körpersprachlichen Signalen, die dieser Hund zeigen kann, bevor es vielleicht wirklich blöd wird? Desto entspannter bin ich. Also zum Beispiel bei dem Hund meiner Eltern, der auch ganz, ganz viel körpersprachlich oder mit Mimik kommuniziert, weiß ich aber, dass der eine sehr breite Palette hat. Und da reagiert mein Körper da gar nicht. Also da bin ich auch innerlich entspannt. Ich nehme das natürlich wahr und erzähle auch manchmal meinen Eltern, was ich da so sehe. Sie freuen sich dann immer sehr. Aber bei anderen Hunden ist es nicht so. Also ich bin zum Beispiel, da habe ich das ganz stark gemerkt, vor einiger Zeit mit dem Hund einer Freundin spazieren gegangen, weil sie leider nicht konnte. Und habe dem dann sein Geschirr angezogen und Geschirr an- und ausziehen, an- und ableinen, war bei Lilly ja lange, lange ein Thema. Und der hat da auch große Konfliktsignale gezeigt und großes Unwohlsein. Und das war für mich in dem Moment tatsächlich schwierig. Und da musste ich dann auch wirklich mir vor Augen führen, okay, es ist nicht Lilly. Es ist alles gut. Tief durchatmen. Sich vielleicht wieder ein bisschen freundlicher nochmal hinstellen, ein bisschen zur Seite drehen, es ihm ein bisschen leichter machen. Und genau. Da kann ich aber trotzdem entspannt sein.
Also mir geht das nämlich in ganz vielen Situationen so, dass ich merke, ich halte die Luft an und dann sagt mein Kopf mir, Anna, anderer Hund, anderes Team. Und das sitzt so, so, so tief. Das finde ich nämlich immer ganz spannend, weil ich brauche dann auch diese Momente. Und ja, bei mir ist es auch so, je besser ich das individuelle Mensch-Hunde-Team kenne, desto entspannter bin ich da. Wie hat sich deine Perspektive auf Lilly, auf euer Zusammenleben und auch deine Perspektive überhaupt auf Mensch-Hunde-Teams geändert, dadurch, dass du mit Lilly durch diese Trainerausbildung gegangen bist?
Also, was ein Riesenpunkt ist, der mich immer sehr beschäftigt, ist so dieser Satz, der Hund ist nicht sein Problem. Also der ist nicht nur sein Problem, sondern ein Hund ist so viel mehr als zum Beispiel Aggressionsverhalten oder als an der Leine ziehen oder so. Und ich habe immer das Gefühl, viele Hundebesitzer versuchen dann immer zu zeigen, dass ihr Hund doch eigentlich ein ganz toller ist. Nur da und da macht er halt etwas nicht so Schönes. Und durch Lilly habe ich das ganz doll gelernt, weil Lilly war so intelligent, sie war so fein, so aufmerksam, so lustig und praktisch nicht nur das Aggressionsverhalten zu sehen, sondern all das, diesen Charakter, diesen tollen Hund, ja, das, und das, glaube ich, kann ich auch auf Teams projizieren, also auch bei diesen Teams, ich sehe den Hund hinter seinem Verhalten und nicht nur das Verhalten in der Situation. Und das ist was, was ich glaube, was ich sehr schön finde als Entwicklung.
Ich liebe das. Jetzt hast du mich so ein bisschen sprachlos gemacht. Und ich liebe diesen Satz, der Hund ist nicht sein Problem, liebe ich schon sehr. Oder der Hund ist nicht das Problem.
Ja, und ich finde das eher, genau. Ich finde das, finde es einfach schön. Und ich glaube, wenn das was ist, was mehr Leute sehen könnten. Und dadurch habe ich auch mit Lilly im Alltag den Alltag so viel mehr genießen können, weil ich halt auch die kleinen, die lustigen Momente sehen konnte, die witzigen Dinge, die sie so tut. Ja, weil halt nicht immer nur der Fokus auf diesem Problem sein muss, sein kann.
Ich glaube ja gleichzeitig waren Lilly und du, also in deiner Staffel der Ausbildung gab es noch so 2, 3 Kandidatinnen, wo ich gedacht habe, die sind unglaublich lehrreich für die Gruppe. Und Lilly und du, ihr wart, fand ich, auch unglaublich lehrreich für die Gruppe, weil für viele dieser Moment, wenn du zum Beispiel, ich erinnere mich gut an die Tage-Challenge, wenn du dann quasi gesagt hast, oh Gott, der Hund hat einen Konflikt, ich höre auf zu trainieren. Viele, glaube ich, auch erstmal lernen konnten dadurch, dass du sagst, nein, ich kann da nicht weitermachen, ich habe da Angst, die beißt wieder zu, wie viel in unserem Kopf da ist, wo wir Trainerinnen einfach lernen müssen, damit umzugehen und so diese Aspekte hinbekommen, einerseits den Menschen ein Stück weit aus seiner Komfortzone holen und andererseits aber diese Vorboten unbedingt wahrnehmen, vor allen Dingen, wenn wir ein Mensch-Hunde-Team noch nicht gut kennen, weil wir ja sonst Dinge produzieren, die wir gar nicht produzieren wollen. Und wir dürfen nicht einfach nur uns den Hund angucken und sagen, meine Güte, der ist ein bisschen eingefroren, der ist ein bisschen steif geworden, die soll sich mal nicht so haben, weil es halt wirklich sein kann, dass ein Hund anders reagiert, als wir das gewöhnt sind. Und bei euch in der Staffel gab es einmal dich, dann gab es eine Hündin, die Krümel, die sofort, wenn es ein bisschen zu schwierig für sie wurde, komplett ausgestiegen ist. Und was das mit diesen empathischen Frauen gemacht hat, fand ich immer total toll. Ich würde aber gerne mal wissen, wie das für dich von der anderen Seite war, wenn du häufiger vielleicht als andere gesagt hast, hier steige ich aus. Also war das für dich eine Herausforderung, da auch zu sagen, nein, ich steige hier aus, oder war das für dich immer sonnenklar?
Ich würde sagen,
könnte mir vorstellen, dass es einen schon an die Grenzen bringt.
Ich würde sagen, beides. Also es war für mich sonnenklar, dass das jetzt der Moment ist, wo es für Lilly und mich keinen Sinn mehr macht, weiter zu trainieren. Von der Entscheidung her also sehr klar, aber von dem, was dahinter steht. Also ich bin durchaus auch sehr ehrgeizig und möchte gerne Dinge erreichen und möchte auch viel dafür tun. Und da hat Lilly mir halt manchmal von außen Grenzen gesetzt und hat gesagt, nein, mehr probieren an dieser Stelle, so bringt es jetzt nicht. Und dann da auch so ein bisschen das eigene Ego mal zurückzuschrauben und zu sagen, nee, das ist nicht schlimm. Und wenn wir etwas erreichen, bedeutet das nicht zwingend das Gleiche, wie wenn die anderen was erreichen, ne? Also da nicht immer den Vergleich zu suchen, das durfte ich sehr, sehr viel lernen. und mich da immer wieder dran zurückerinnern. Weil für Lilly halt ganz andere Dinge Herausforderungen waren als für andere Hunde.
Wir versuchen das ja so zu machen, dass es in der Ausbildung schon Trainingsziele gibt. Aber uns geht es ja tatsächlich immer wieder darum, dass jeder guckt mit dem eigenen Hund oder mit dem Mensch-Hunde-Team, das er betreut, das zu erreichen, was möglich ist. Also die Veränderung bei den Teams und nicht der Vergleich untereinander. Und du hast ja gerade den Begriff Vergleichen genutzt, was sehr lustig ist, weil ich die Frage nämlich auch stellen wollte gerade. Ich finde ja, oder es gibt diesen schönen Ausspruch, Vergleichen ist das Ende des Glücks oder der Zufriedenheit. Und wie war das für dich, an der Stelle dich nicht zu vergleichen, sondern auch ein Stück weit mutig, oder hast du es auch gar nicht als mutig empfunden, für euch einzustehen und zu sagen, nein, gut, dann erreiche ich dieses Ziel jetzt halt nicht, sondern ich weiß, hier ist es für mich genug, auch wenn die anderen das können. Also hattest du jemals Angst, dass du dadurch in der Ausbildung benachteiligt bist? Oder hattest du jemals Angst, dass die Gruppe auf dich belächeln könnte? Oder hast du vielleicht auch darüber gelernt, ein bisschen für euch noch mehr einzustehen, als du das gefühlt? Also aus meinem Gefühl hast du immer unglaublich für Lilly und dich eingestanden. Magst du da mal berichten, wie es dir da so ergangen ist?
Also was das Feedback von der Gruppe angeht, habe ich mich da nie schlecht gefühlt, weil was halt schön war, ich wurde von den anderen schon immer als der Experte für meinen Hund akzeptiert. Und das heißt, wenn ich gesagt habe, nee, das geht aus den und den Gründen so jetzt nicht, dann wurde da auch nie gesagt, ach, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern es war einfach immer ein total wertschätzender Umgang. Und ich habe es tatsächlich eher häufiger erlebt, dass dann so war, in der Gruppe der Konsens war, okay, Lilly ist halt, was das angeht, ein bisschen anders als vielleicht ein anderer Hund in der Situation. Und wir müssen dann zusammen gucken, dass wir da eine Lösung finden, die für sie passt. Und dass ich da Probleme hatte, für uns einzustehen, in diesem Rahmen überhaupt nicht, weil ich da auch nie das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen. Das schon eher, also im Alltag war das schon eher ein Problem, weil ich da natürlich auch häufig für Lilly einstehen musste, weil mit ihr halt manche Dinge, die für andere Leute im Umgang mit Hund selbstverständlich sind, so nicht funktioniert haben. Und da bin ich häufiger auf weniger Verständnis gestoßen. Aber in dieser Gruppe der Ausbildung war das wirklich immer sehr schön und sehr wertschätzend, muss ich sagen.
Jetzt weiß ich wieder, warum ich da den Bettkorb mache und ich dann diejenige bin, die sagt, da geht aber noch mehr. Wenn du so im Alltag für Lilly eingestanden bist, als jemand, also ich habe bei dir immer wirklich das Gefühl, so für dich und dein Leben einzustehen, ist für dich gar nicht so die Herausforderung und gleichzeitig nehme ich dich als unglaublich empathisch wahr, auch anderen gegenüber und als jemand, der sich sehr auf das gute Miteinander fokussiert. Gab es da im Alltag Situationen, wo du da auch an deine Grenzen gekommen bist beim für euch einstehen oder war das für dich wirklich so wie ich das wahrgenommen habe, immer so ganz selbstverständlich?
Also ich habe schon manchmal diesen inneren Konflikt, weil ich glaube, wir alle haben das ja auch ein Stück weit gelernt, dass man irgendwo in die Gesellschaft reinpassen möchte, dass man angenommen werden möchte. Und das ist, wenn man Hundetraining so betreibt, wie ich das tue oder wie wir das tun, manchmal nicht so leicht. Aber ich glaube, dieses Einstehen, also sobald es da um Lilly ging, ist das für mich einfach keine Frage mehr gewesen, weil ich ja auch wusste, warum ich das tue. Und ich wusste auch, was passiert, wenn ich das nicht tue und dass das einfach etwas ist, was für mich nicht zur Diskussion steht. Also schwierig manchmal, ja, aber jetzt nicht, dass ich das nicht hätte machen wollen.
Ich finde auch das nämlich super spannend, weil ich mich das häufig gefragt habe. Ich beobachte, dass es den Leuten leichter fällt, ohne jetzt dich damit zu meinen, für sich und ihren Hund einzufallen, wenn es sonst eine Gefahr für die Gesellschaft bedeutet. Also wenn jemand Lilly einfach angefasst hätte, dann hätte es ja blutig ausgehen können. Und dann wäre es eine Gefahr für die Person und die Gesellschaft und Lilly gewesen in der Gesellschaft, als bei Menschen, deren Hund das eben erleidet, erduldet oder mit Angst reagiert. Und deswegen einfach wirklich auch an der Stelle meine Neugierde, weil ich das immer super spannend finde, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen können. Jetzt kommt eine Standardfrage von mir, die ich, glaube ich, noch nie bei einem Interview nicht gestellt habe. Doppelte Verneinung. Also die ich, glaube ich, bei jedem Interview gestellt habe. Nämlich, wenn es etwas geben würde, was du gerne jedem Mensch, der mit Hunden zu tun hat, mitgeben würdest. Was wäre das?
Hui, das ist eine schwierige Frage und ich bin definitiv kein Mensch der kurzen Worte. Was würde ich Menschen mitgeben? Also ich glaube, es wäre so, dass sich mehr auf die Lösung als auf das Problem zu fokussieren und mehr einen positiven Blickwinkel einzunehmen, weil es das einfach unglaublich viel besser auch im Alltag macht. Und damit meine ich nicht, dass man nicht an Problemen sehr strukturiert und zielgerichtet arbeitet, aber auch die kleinen Erfolge zu sehen, das wäre, glaube ich, was zumindest uns sehr geholfen hat.
Finde ich super. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat, wo man das Gefühl hat, der ganze Alltag dreht sich nur noch darum, diesen Hund zu verwalten, zu managen, dem Problem aus dem Weg zu gehen, dann ist es so belastend, dass man häufig die kleinen, schönen Momente gar nicht sieht und sich die nochmal bewusst hervorzuholen, egal auf welche Art und Weise, ist, glaube ich, für uns alle unfassbar wertvoll.
Ja, so eine kleine Anekdote dazu. Mein Partner und ich, wir haben uns auch ziemlich bis zum Schluss, haben uns regelmäßig Bilder geschickt, wenn Lilly, was für sie ja am Anfang undenkbar war, angekommen ist und sich an uns angekuschelt hat und dann mit dem Kopf auf dem Bein eingeschlafen ist. Das war so der absolute Vertrauensbeweis, für uns zumindest, weil sie am Anfang in unserer Nähe überhaupt nicht zur Ruhe kommen konnte, geschweige denn schlafen konnte. Und diese Sicherheit des Kontrollierens ihrer gesamten Umgebung aufzugeben, das war für uns ein sehr schönes Geschenk, an dem wir natürlich auch viel gearbeitet haben. Aber das war immer schön.
Liebe Eva, ich danke dir von Herzen dafür, dass du mit mir über Lilly gesprochen hast. Ich weiß, dass so ein Abschied und nochmal drüber sprechen, über die guten und schlechten Momente, immer auch was mit einem macht. Deswegen danke, 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 dass du hier warst und dass du das gemacht hast. Ich glaube, Lilly hat, und das war für mich bei Nayeli und Mini jetzt auch, als sie gegangen sind, war das total tröstlich. Ich weiß nicht, ob es das für dich auch ist. Lilly hat vielen Menschen ganz viel beigebracht. Durch eure Teilnahme bei der Ausbildung. Und ich hoffe, dass viele anderen Hunden das, was Lilly durchmacht, dadurch erspart bleibt. Genau. Ich sage dir vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Und euch da draußen, wenn ihr auch Teil von der Anders mit Hund Ausbildung sein möchtet, dann schaut gerne bei uns vorbei auf der Website. Ich verlinke euch die Ausbildung hier drunter nochmal. Und wir freuen uns auf jedes Mensch-Hunde-Team, was mit uns diesen Weg geht. Eva, möchtest du noch irgendwas sagen?
Fällt mir jetzt so spontan nichts ein.
Dann vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast. Und auf bald.
Sehr gerne. Tschüss.